Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute geht es mal wieder in schöne Schleswig-Holstein, denn wir wollen mal zeigen, dass Lübeck mehr zu zeigen hat als Marzipan und das Holstentor. Deswegen begrüße ich Jana und Thomas von Keyzone in Lübeck. Ihr beiden, herzlich willkommen.
Hallihallo.
Hallo.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass ihr der Einladung nachgekommen seid. Hat mich sehr gefreut. Und dann wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen, wie ich immer so schön zu sagen pflege. Ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke und auch durch eure Homepage gefräst und mir ein paar Fragen ausgedacht. Fangen wir mal ganz am Anfang an. 2016 ging es ja los mit dem Raum Lost in Lübeck. Ein Raum, den es ja auch heute noch gibt. Was würdet ihr sagen, macht eigentlich so die Besonderheit des Raumes aus, dass der sich schon so viele Jahre so gut hält?
Ja, genau, ist richtig. Lost in Lübeck war tatsächlich der erste Raum, den wir gebaut und uns getraut haben, in Lübeck zu eröffnen, sage ich mal. Und er besteht immer noch und es gibt eigentlich aktuell auch keine Anzeichen dafür, dass wir ihn umbauen sollten. Und wir nehmen einfach mal an, dass dieses Krimi-Thema, was Lost in Lübeck beinhaltet, eine sehr breite Masse anspricht. Jeder mag, also fast jeder mag Krimis und gerne Krimis und jeder mag es dann anscheinend auch mal so ein bisschen selbst in die Ermittlerrolle zu schlüpfen und kann dann Lost in Lübeck ja tun.
Es gab ja 2022 dann eine Überarbeitung des Raumes. Und ich frage mich immer, wenn da so hintersteht 2.0, was bedeutet das für die Spieler und Spielerinnen? Ist das eine Überarbeitung, aber es lohnt sich nicht, den Raum zum zweiten Mal zu spielen? Ist das eine Fortsetzung oder wie ist das aus eurer Sicht?
Da tatsächlich, also ich weiß nicht, wo du es gesehen hast, also Lost in Lübeck 2.0 in dem Sinne gibt es nicht. Wir haben eine Fortsetzung, das ist der Fall Niemeyer.
Ah, okay.
Genau, das ist aber eine Outdoor-Tour. Das heißt, in dem Escape Room Lost in Lübeck wird die Mission, sage ich mal, erfüllt, die es erfüllen gibt, aber letztendlich ist der Fall noch nicht hundertprozentig gelöst. Und um den Fall zu lösen, beziehungsweise den Täter letztendlich zu finden, muss man raus in die Stadt. Und das ist dann die Fortsetzung von Lost in Lübeck.
Ah, cool. Ja, das heißt, man kann Teil 2, also 2.0, kann man nicht spielen, ohne dann Indoor Teil 1 gespielt zu haben.
Doch, das trotzdem. Also mit dem Intro für die iPad Rallye wird man so ein bisschen abgeholt. Letztendlich erfährt man da, welchen Stand haben jetzt die Ermittlungen und man kann die Outdoor-Tour auch ohne den Escape Room spielen. Also das ist kein Problem. Da sind jetzt keine, erhält im Escape Room keine fundamental wichtigen Infos, ohne die es dann nicht möglich ist, die Outdoor-Tour zu spielen. Also das geht.
Auch euer zweiter Raum, Tea Time at Mr. Wick, stammt ja aus dem Jahre 2016. Wo würdet ihr sagen, in welchem Genre ist dieser Raum beheimatet? Krimi, Psychothriller oder um was geht's in dem Raum?
Also Krimi ist das nicht unbedingt, würde ich den Raum nicht sehen. Ich würde ihn in Richtung Psychothriller einsortieren, weil der Mr. Wick ist ja der seltsame Arbeitskollege, auf den man trifft, beziehungsweise zu dem man zum Käffchen eingeladen ist. Und ja, man lüftet sein Geheimnis, was schon Richtung Psychothriller geht. Ja, deswegen empfehlen wir den Raum eigentlich doch erst ab 16.
Ja.
Gibt auch einen Trailer dazu, der lässt so ein bisschen blicken, worum es geht. Ne? Und da kann man schon mal ein bisschen reinschauen. Das deutet eher auch Richtung Psycho.
Ja, und den Trailer habe ich auch in der Playlist schon gespeichert vom YouTube-Kanal des Escape Room News Centers. Also wer da mal reinschauen will, ich habe immer mal wieder Trailer da gespeichert, unter anderem auch Tea Time at Mr. Wick. Das Abenteuer Tea Time at Mr. Wick spielt ja laut eurer Homepage in einer bizarren Umgebung, in einem bizarren Setting. Das kann man ja auch dann anhand von Fotos auf eurer Homepage sehen. Könnt ihr uns mal mitnehmen, wieso die Entscheidungsfindung war, dass ihr gesagt habt, wir wollen auch Fotos aus dem Raum zeigen?
Ehrlich gesagt mussten wir da gar nicht lange drüber nachdenken. Und zwar von Anfang an klar, dass wir nicht mit Stockfotos arbeiten wollen, sondern wirklich versuchen, sag ich mal, dem Spieler das Erlebnis schon so ein bisschen Vorfeld schmackhaft zu machen, beziehungsweise auch ja, zumindest eine Illusion oder eine Welt zu zeigen, die sie dann auch wirklich treffen. Ja? Also sprich nicht mit Stockfotos, sondern wirklich mit realen Fotos. Wir sind auch der Meinung, dass wir da nicht zu viel verraten. Natürlich sind die Fotos auch mit Bedacht gewählt, dass man eben nicht zu viel sieht.
Ja, aber das war uns dann relativ schnell klar, von, dass wir da eigentlich auch von den Innenräumen Fotos zeigen nach außen.
Ja, bin ich auch grundsätzlich ein großer Fan von, denn letztendlich, es steigert auch die Vorfreude, wenn man dann schon coole Fotos sieht, die dann zwar einen Einblick zeigen vom Raum, aber nicht zu viel nicht zu viel verraten. Es macht einfach schon Bock, dass man sofort dann losspielen will. Aber die Frage ist, zum Beispiel bei den Siegerfotos geht ihr aber dann nicht den Schritt so weit, dass ihr sagt, wir machen auch die Siegerfotos im Raum, ne?
Nicht, dass wir das standardmäßig machen. Es ist aber da durchaus schon vorgekommen, dass ein Team, hey, können wir auch jedes Foto machen. Klar, da sind wir flexibel. An sich haben wir aber eigentlich eine Fotowand, vor die wir dann unsere Spieler stellen, sofern sie das möchten. Ja, das ist, wäre so der Standardablauf, aber es geht natürlich auch individuell, wenn es gewünscht ist.
Und haben
Ja.
wir dann auch noch diese kleinen Schildchen, hast du ja wahrscheinlich bei den Social Media auch gesehen. Und dann müssten wir die ja wieder in jeden Raum schleppen und dann wäre das logistisch schon was anderes, als wenn wir da diese Fotowand haben, wo dann oben auch der Monitor ist, wo die Zeit gestreamt wird und so. Und dann ist das einfach aus dem Grund, das an einen zentralen Punkt zu machen.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Vielspielerproblem, dass man sagt, okay, Mensch, wenn ich dann bei Keyzone alle Räume gespielt habe und ich stehe jedes Mal dann vor der Wand, dann weiß ich nach 15 Jahren gar nicht mehr, welcher Raum das war. Aber ich glaube, das sind First-World-Probleme.
Ja, das Problem haben wir jetzt tatsächlich von unseren Kunden noch nicht gehört, wie
Nee.
gesagt haben.
Ich muss mal ein kleines Geständnis machen, als ich mich vorbereitet habe und überhaupt erstmal mich so über Keyzone informiert habe, ist mir ein Ding aufgefallen, was es seit Oktober 2017 gibt, und zwar ein Escape Room auf einem Schiff. Überfall auf hoher See, auf der Albatros. Könnt ihr mir mal erzählen, wie es zu diesem Kracher kam?
Ja, das ist echt ein Kracher, kann man sagen, weil das ist super cool, halt auch die Möglichkeit haben, auf einem echten Schiff ein Escape Room zu haben. Ja, wie kam es dazu? Tatsächlich hat uns das Ostsee-Resort Damp angeschrieben. Die hatten selbst überlegt, was machen sie mit der Albatros. Und letztendlich, so wie wir es danach erfahren hatten, erfahren haben, haben sie mehrere Escape Room-Anbieter angeschrieben und ich weiß nicht, mit wie viel sie da im Gespräch letztendlich waren, aber ja, wir hatten das Glück, dass wir letztendlich den Escape Room in der Albatros bauen durften. Und ja, so kam es eigentlich dazu, genau. Die Albatros gehört ja mit zu dem Ostsee-Resort dazu und letztendlich war es deren Idee, ein Escape Room zu bauen, und wir haben es dann umgesetzt.
Ja, und kann man mal so kurz umreißen, wo die Unterschiede sind, ob man einen Escape Room an Land baut oder auf einem Schiff? Gibt es da besondere Unterschiede? Was muss man beachten?
Man muss in dem Sinne beachten, dass man auf einem Schiff halt, ich sag mal, keine Wände mit Hohlräumen oder Trockenbauwände hat, die man da an jede Stelle reinziehen kann. Das ist halt wirklich ein Schiffsrumpf, der ist nicht gerade, der ist ein bisschen gebogen, der ist aus Metall, da kann man keine Bilder mal einfach ranhängen und einen Nagel reinhauen oder eine Schraube reindrehen. Wohin mit Kabeln und wohin mit das, was man ansonsten an der Wand oder in der Wand hat, besser gesagt, das ist halt dann schon ein Unterschied, weil man nicht einfach, ja, hier bauen wir eine Wand, verstecken wir alle Kabel drin und machen, das geht halt an einem Schiff nicht. Und wir wollten die Albatros natürlich auch möglichst viel so lassen, wie sie ist, weil wenn man letztendlich alles zubaut, dann hätte man ja auch den Schiffscharakter nicht mehr. Und das war eigentlich so der größte Unterschied zu einem Raum an Land. Es ist auch ein Unterschied zu einem Raum an Land, dass es hier und da mal ein bisschen tropft, wenn es viel regnet. Das ist halt ein Schiff. ja, das ist eigentlich der größte Unterschied.
Aber es gehört dann direkt zur Atmosphäre dazu.
Genau.
Ja.
Die meisten Spieler finden es sehr authentisch.
Ja, klar, wenn man die Fotos schon sieht, das ist ja schon ein Abenteuer für sich, ganz klar. In der Geschichte, die sich dann in diesem Escape Room abspielt, treibt ja die Albatros herrenlos auf den Meeren umher. Jetzt ist ja, glaube ich, die letzte Fahrt der Albatros 1969 gewesen. Befindet sich das Schiff denn jetzt noch im Wasser? Ist das aufgedockt oder wie stellt man so dieses auf dem Meer treiben, wie stellt man das dar?
Also tatsächlich, Das echte Schiff, ja, das liegt im Trockendock, wenn man so sagen möchte. Das wurde, wie du schon sagtest, damals an Land gezogen und einbetoniert direkt. Ne? Da ist nichts mit Wasser drumherum, da ist Düne drumherum. Um trotzdem das, sag ich mal, Gefühl zu vermitteln, arbeiten wir mit einer Soundkulisse, ne? Dass man versucht, so darzustellen, dass das Schiff da gerade sich irgendwo bewegt, dass da irgendwo was knarrt, quietscht, eine Möwe irgendwo vorbeifliegt. Man hört oben auch vielleicht noch Schritte auf dem Deck. Das hat uns damals ein Sounddesigner gebastelt. Das war ein ganz spannendes Projekt. Ein ganz toller Sound ist da auch bei rumgekommen. Und ja, das ist die Möglichkeit oder die Art der Möglichkeit, die wir gesehen haben, das versuchen darzustellen.
Ja, und die Spielleiterin, der Spielleiter befinden sich dann auch auf dem Schiff oder gibt es da noch so einen kleinen Kabuff außerhalb?
Nee, außerhalb ist da nichts. Also ist tatsächlich alles in dem Schiff und der Spielleiter ist direkt vorne am Eingang. Und ja, die Spieler kommen quasi rein. Links ist ein kleines Spielleiterzimmer, wo dann auch wie so ein kleiner Kassenbereich. Das war ja vorher so ein Lernsteinmuseum, von daher konnte man das gleich mit benutzen.
Mhm.
Und rechts geht es dann in den Escape Room.
Hört sich auf
Alles
jeden
auf.
Fall, hört sich auf jeden Fall bockstark an. Ist schon mal echt nicht schlecht.
Ja. Ja, die Spieler finden es auch immer toll. Also es sind auch schon viele Teams da gewesen, die viele Escape Rooms gespielt haben und die waren auch begeistert, dass einfach von der Kulisse her, dass das halt wirklich super, ne?
Ja, und ist das schwer zu handeln? Ich meine, wie weit ist Damp von Lübeck entfernt, so die beiden Standorte miteinander zu koordinieren? Ist das schwer, einfach, wie auch immer?
Es ist tatsächlich ein Stück, aber wir selbst wohnen auch nicht in Lübeck. Also wir wohnen ein Stückchen von Lübeck entfernt in Bad Oldesloe, schon Richtung Damp. Obwohl das auch, also von hier sind es immer noch 1,5 Stunden, die man fährt, bis dort hoch. Aber ich sag mal, wenn man das Personal vor Ort gut eingearbeitet hat, dann funktioniert das auch. Und wir haben ja da nur einen Raum. Das ist ja schon was anderes als in Lübeck mit den 4 Räumen und Outdoor-Rallyes etc. alles. Und von daher lässt sich das schon handeln und wir fahren sehr gerne da hoch. Weil sobald man aussteigt,
Urlaub.
genau, ist man im Urlaub, die Ostsee direkt vor der Tür, Möwen schreien, frische Luft und genau. Also, das ist schon schön da oben. Schöne Gegend auf jeden Fall.
Wie man so schön sagt, arbeiten da, wo andere Urlaub machen, ne?
Ja.
Kommen wir mal zu einem Raum, der dann in der Timeline als nächster kam, aber wo ich mich plötzlich fragte, wo kommt der denn her? Denn im Mai 2019 war plötzlich Bloody Hands da. Mein erster Gedanke war, ist das jetzt ein neues Abenteuer in der alten Kulisse von Secret Science oder was hat es damit auf sich?
Das ist tatsächlich in einer neuen Umgebung entstanden. Also Secret Science wurde irgendwann abgelöst, ja, aber Bloody Hands ist in einem ganz neuen Umfeld entstanden. Und ja.
Ja, wir haben neue Räumlichkeiten
Ja,
dazu
genau,
noch
neue
gebraucht.
Räumlichkeiten. Wir
Genau.
haben uns da aber erweitert sozusagen im Standort drin.
Genau.
Ja.
Hatten mehr Platz, der genutzt werden muss.
Aber Bloody Hands geht auch so in die Laborrichtung oder ist es dann so Bloody Hands, dass wirklich dann auch dann die Kirche rappelt?
Ja, es ist schon was anderes. Also Secret Science, das ging in die Laborrichtung, ja. Und da hatten wir so auch ein bisschen das Gefühl, dass bei den Spielern hin und wieder der Gedanke aufkam, ich muss naturwissenschaftliche Kenntnisse haben, wenn ich den Raum spiele. Was natürlich nicht der Fall war, aber hatten wir so ein bisschen das Gefühl. Und Bloody Hands geht eher so in die medizinische Richtung. Also nicht Labor, sondern da steckt ja wirklich ein Arzt dahinter mit Praxis und allem drum und dran. Und Labor ist ja Labor. Also wir beide kommen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, deswegen muss
Das Thema aufzugreifen. Ja.
Ja. Aber ist das nicht eigentlich witzig, dass jeder denkt, man müsste bei Laborräumen irgendwelche Vorkenntnisse haben? Dann
Ja.
müsste man ja praktisch auch bei Tea Time at Mr. Wick Erfahrung damit haben, irgendwelche Kolleginnen wegzusperren.
Ja,
Das macht ja auch keinen Sinn, ne?
Psychologe oder als Kriminalermittler oder irgendwas, aber nee.
Aber das Feedback hatten wir, ne? Dass ab und zu mal Anfragen kamen, muss ich da irgendwas wissen vorher, also dass sie Angst hatten, wahrscheinlich irgendwelche chemischen Formeln entziffern zu müssen oder weiß ich nicht, was der Beweggrund war, aber
Ja.
ja.
Ihr habt gerade schon davon gesprochen, dass Secret Science aufgegeben wurde und dafür Platz machen musste, und zwar für Strange Neighbor. Wir haben ganz am Anfang über Lost in Lübeck gesprochen, dass der Raum sich noch über viele Jahre hält. Was hat euch dazu gebracht, bei Secret Science jetzt über das Thema Labor mal hinaus, was hat euch dazu gebracht, dann diesen Raum aufzugeben? Oder war es nur das Thema Labor, wo ihr gesagt habt, nee, komm, das kloppt man jetzt in eine Tonne?
Das war eine Kombination. Letztendlich einerseits das, dass der Raum gefühlt nicht so gut angenommen wurde wie die anderen. Also nicht nur gefühlt, das konnten wir auch mit Zahlen belegen. Ne? Und gleichzeitig wir auch das Gefühl hatten, dass der, sag ich mal, naja, auf dem untersten Stand war, ne? Dass wir uns auch weiterentwickeln mussten und wollten natürlich. Und der Raum, der war, sage ich mal, auf Stand, weiß ich nicht, 2014, wenn man das so, da existierte Kiso noch nicht, aber von der Historie her könnte man den, na, wo die Räume noch relativ einfach gestrickt waren zu der Zeit. Und das wollten wir dann irgendwann nicht mehr und wollten da unseren Spielern, unseren Kunden, ja, neuere, schönere, bessere Räume anbieten. Und von daher ist der dann rausgeflogen. Ne?
Auf der Homepage steht, dass dieser Raum vor allen Dingen deswegen hervorsticht, weil es außergewöhnliche Aufgaben sind und auch besonderes Teamwork gefragt ist. Aber trotzdem ist der Raum ja auch ab zwei Personen spielbar. Könnt ihr mal so ein bisschen umreißen, wo jetzt da der Teamwork-Gedanke ist? Sind es dann parallel laufende Aufgaben oder wie stellt sich das dar?
Gute Frage.
Ja, also parallel laufende Aufgaben, ja, das auf jeden Fall, aber letztendlich ist es ja bei allen unseren Räumen eigentlich, dass Teamwork gefordert ist. Also wir hätten, ich überlege gerade, keinen Raum, der wirklich alleine spielbar ist. Also wenn man jetzt mal davon ausgehen müsste, dass einer aus dem funktionieren würde. Bei Strange Neighbor ist es jetzt nicht, also ist es jetzt nicht besonders, dass es jetzt Teamwork, also dass da Aufgaben sind, wo jetzt wirklich, ich sag mal, 6 Personen oder 4 Personen erforderlich sind. Also er ist gut zu zweit spielbar. Aber es sind schon Aufgaben dabei, die nochmal, ich denke jetzt da besonders an eine Aufgabe, die nochmal so ein bisschen zusammenschweißen. Also, dass man wirklich gemeinsam, also ob egal, ob das 2, 4 oder 6 Spieler sind, dass man. Dass an dieser einen Aufgabe müssen alle Spieler mitmachen, sonst geht es nicht weiter. Und das ist unabhängig von der Anzahl der Personen, aber es müssen halt alle mit.
Ja. Und wenn man so diese Ankündigungsgrafiken sieht von dem Raum, das geht ja schon so in Richtung schwarzer Humor, ist das richtig?
Ja, also Gertrude, ja, die ist schon Richtung schwarzer Humor und deswegen ist der Raum wahrscheinlich auch so ein bisschen, also der ist schon so beliebt bei den Spielern auch und die. Unsere Omi mit dem Beil, die scheint anziehend zu sein, was die Escape Room-Spieler betrifft, ja.
Auf jeden Fall. Die macht Eindruck, ja. Ich bin auf der Homepage über eine Sache gestolpert, dass ihr zum Beispiel für Junggesellenabschiede oder was auch immer so personalisierte Versionen eurer Escape Rooms anbietet. Also man kann ein Bild von sich oder von dem Geburtstagskind, wie auch immer, in den Raum einbinden. Wie wird das angenommen? Und vor allen Dingen, wie viel Vorlaufzeit braucht ihr für sowas?
Also da sind ja, da hattest du ja, also da sind drei, nee, 4 Sachen sind drauf. Das ist zum einen ist da das personalisierte Rätsel, das ist richtig. Da braucht man natürlich ein bisschen Vorlaufzeit, um das, also was heißt ein bisschen, also wirklich auch nicht viel. Das ist halt, da kommen zusätzliche Rätsel rein, was ja auch, ich sag mal, was wir jetzt uns ausgedacht haben, was dann auch bei jedem Spiel natürlich das gleiche Rätsel an sich ist, nur mit einer anderen Kleinigkeit, die dann dem Spieler angepasst wird. Aber wir denken uns ja nicht jedes Mal ein komplett neues Rätsel aus. Das ist ein bisschen länger, aber bei den anderen Sachen, das ist das JGA und Geburtstagsspecial, da kommen letztendlich ja noch Kleinigkeiten in dem Raum mit rein zum Zimmerschlüssel. Also eine kleine süße Überraschung, eine runde Shots. Und bei dem Foto im Spiel wird letztendlich das Foto eines Spielers an irgendeine passende Position in den Raum gebracht. Ist auch nicht so viel Aufwand. Und die ersten drei, die gibt es ja, also dieses JGA-Geburtstagsspecial und das Foto im Spiel, das gibt es ja für den Spieler auch kostenfrei dazu. Hast du ja wahrscheinlich gesehen, das personalisierte Rätsel würde ein bisschen was kosten. Genau. Und wir hätten auch noch ein Verlobungsspecial. Das braucht auch was. Das hatte tatsächlich schon mal jemand angenommen und das war auch eine schöne Szene im Raum, als die zukünftige Braut dann ja sagte.
Kann mir vorstellen, ja. Und zumal ist ja dann auch die Verlobung, dann den Junggesellenabschied und wenn sie dann noch nach
Ja,
der
wäre ein
Ho
komplettes Programm. Ja.
Ja.
Wäre auch möglich bei uns, genau.
Jetzt hast du gerade gesagt, einige von diesen Features sind kostenlos. In diesen Zeiten, wo auch immer wieder so über die Preisstruktur gesprochen wird, ist das auch was, wo man sagen kann, wir könnten da vielleicht auch vielleicht den einen oder anderen Euro draufschlagen, um dann die normalen Buchungen vielleicht ein bisschen nach unten anpassen zu können? Oder ist dafür der Bedarf für diese Sonderbuchung eigentlich nicht da?
Eigentlich ist, würde ich jetzt so sagen, der Bedarf nicht so riesig. Ne? Also es gibt Teams, die nehmen das mal an. Ich kann es jetzt gar nicht in Zahlen fassen, aber es ist nicht so, dass es jetzt so der Verkaufsschlager wäre. So, ne? Aber es ist ein zusätzliches Angebot. Von daher diese Preisdiskussionsfrage, ich glaube, also da sehe ich jetzt keinen großen Einfluss darauf.
Das ist ja dann wahrscheinlich, dann wird man sich auch damit mit anderen Betreibern auch darüber austauschen. Solche Ideen, wäre das was für uns? Oder wie seht ihr das? Ich habe mich, oder vielmehr auf eurer Facebook-Timeline sieht man auch, dass ihr regelmäßig an Conventions teilgenommen habt. Wie wichtig ist euch dieser Austausch auf diesen Messen, diesen Conventions? Und was nehmt ihr da für euch davon mit?
Also, ich find den Austausch immer sehr wichtig. Man kann immer dazu lernen, ja. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, Kontakte knüpfen, vielleicht auch irgendwelche Sachen zusammen entwickeln, wie auch immer. Das ist immer, glaube ich, ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Gleichzeitig sieht man, was so in der Branche, was die Branche umtreibt, welche Neuerungen es gibt. Ja, man kann Inspiration sammeln, ne? Von daher ist es für uns ein wichtiger Aspekt. Waren jetzt auch allerdings auch schon lange nicht mehr, vor Corona war das der letzte Mal. Ne?
Ja.
Ja, und ich weiß gar nicht, wann die nächste jetzt ansteht. Ich hatte jetzt keine Termine jetzt gefunden, direkt, die dieses Jahr auf dem Plan stünden. Also ja, mal schauen.
Okay. Und wie stellt sich das so dar, die Escape-Room-Szene in Schleswig-Holstein? Ist das da so ein Miteinander, wo man sich auch gegenseitig austauscht? Köchelt da jeder so in seinem eigenen Sud? Oder wie ist das so aus eurer Sicht?
In Hamburg, das ist ja bekannt, da ist ein sehr hoher Austausch zwischen den einzelnen Betreibern. Da ist ja auch eine sehr hohe Dichte. In Schleswig-Holstein ist das weniger gegeben. Wir haben zu dem einen oder anderen hin und wieder Kontakt, aber jetzt nicht auf regulärer Basis, sage ich mal. Wir sind auch in der Hamburger Gruppe mit dabei, aber ja, in Schleswig-Holstein ist es nicht so präsent, nicht so genutzt.
Nee, es ist ja Lübeck und dann wäre ja das nächste Kiel, was ja auch schon irgendwie eine Stunde entfernt ist. Und bei uns ist es ja auch sehr, ja, Flensburg ist ja noch weiter. Also es ist jetzt hier gar nicht so eine große Dichte, dass man da irgendwie überlegt hat. Also wie Thomas sagt, wir hatten, ist jetzt nicht so, wenn man, also wir haben auch schon mit dem einen oder anderen telefoniert und dann ist es natürlich auch ein Austausch, aber dass es jetzt so direkt eine Gruppe, regelmäßige Treffen oder sowas gibt, das ist erstmal nicht. Nee.
Kommen wir nochmal so ein bisschen von den Escape Rooms weg. Du hast eben schon mal angerissen, eure Outdoor-Tour, der Fall Niemeyer. Ihr habt ja auch dann noch so Bollerwagen-Touren, also so fahrbare Rätselkisten oder wie auch immer. Als der Westfale sagt Bollerwagen halt. Könnt ihr mal erklären, was dahinter steckt und wie viele Varianten gibt es davon? Wie viele Bollerwagen habt ihr da?
Ja, auf unsere Bollerwagen sind wir auch schon ein bisschen stolz. letztendlich kam es durch die Junggesellenabschiede ins Rollen. Das kennt wahrscheinlich jeder Escape Room-Anbieter. Man schreibt auf die Homepage 2 bis 6 Personen. Der Anruf kommt: Wir sind zu 8, wir sind Junggesellenabschied, wir möchten uns nicht trennen, wir möchten alle in einem Raum, ist egal, wie eng das ist, wir möchten da trotzdem alle zusammen spielen. Das hatten wir halt mehrfach und dann haben wir halt irgendwann überlegt, was machen wir denn mit den Junggesellenabschieden und sind dann auf die Idee gekommen, wir schicken sie raus. Da können sie alle zusammenbleiben, da können sie dann sogar mit 10, 12, 13, 14 Personen zusammenbleiben und haben da draußen halt ein bisschen Rätselspaß. Das war so die Geburt des ersten Bollerwagens. Also die Junggesellenabschiedsteams, die freuen sich auch, also sie sind immer begeistert von der Tour. Die Rätsel sind dementsprechend nicht ganz so schwer, dass die gut in der Stadt klarkommen. Ja, und dann hatten wir den Bollerwagen, dann kamen natürlich die Anfragen von den Kunden, die keinen Junggesellenabschied planen. Sie möchten auch mit dem Bollerwagen durch die Stadt, was denn wiederum nicht ging, weil die Rätsel einfach zu einfach sind für den normalen Spieler und eigentlich auch Junggesellenabschied. Also das Thema ist ja auch sehr Junggesellenabschiedslastig, ist Last-Minute-Wedding, man muss ja eine Hochzeit organisieren. Und dann kam der nächste Bollerwagen dazu, das ist für Weihnachtsfeiern, Save Xmas. Letztendlich ähnlich wie Rette die Hochzeit, nur Rette Weihnachten. Und unser neuestes Modell ist unser Marzipan-Bollerwagen.
Ach, wie
Das
schön.
heißt, ja. Das heißt, die Teams ziehen durch die Stadt mit dem Bollerwagen, haben Rätsel, die schon ein bisschen schwieriger sind und erfahren noch ganz viel rund ums Marzipan. Das ist so ein bisschen so ein Mix aus Sightseeing und Rätseltour. Und ja, der ist, also ist auch wirklich so ein kleines hanseatisches Haus, was dann durch die Stadt fährt mit Rätselfedern.
Finde ich großartig. Und zumal das ist ja alles analog. Also da rennt man jetzt nicht mit dem Kopf auf dem iPad rum, sondern ist dann schon, dass man mit dem Bollerwagen rumrätselt, ne?
Nein, also bei der Last-Minute-Wedding, bei dem Junggesellenabschied und bei der Weihnachtstour ist es tatsächlich alles analog. Bei der Marzipan-Bollerwagen-Tour ist ein Tablet mit integriert, was zu dem Rätselstandort führt und die Infos rund ums Marzipan auch dann letztendlich preisgibt. Also zum einen könnten die Spieler lesen, aber wir haben da auch ganz tolle Audios eingebaut, die einem dann so ein bisschen Infos geben übers Marzipan und man wurde es nach Lübeck gebracht und wie wird es hergestellt, was braucht man und die ganze Geschichte quasi eigentlich, die so rund ums Marzipan gibt und das wird übers Tablet per Audio vermittelt.
Das heißt praktisch dann mit dieser Marzipan-Tour ist dann auch so eine Art Edutainment-Faktor mit drin. Ist das was, was ihr euch dann auch in einem eurer Escape Rooms mal vorstellen könnt, dass man praktisch dann auch diesen Lernfaktor in den Spielspaß mit einbaut?
Durchaus, wobei ich glaube, dass die Möglichkeiten sind begrenzt. Es kommen doch immer wieder Spieler raus und eine Woche später wissen sie gar nicht mehr, wie der Raum hieß und worum es überhaupt ging, was sie da überhaupt gespielt haben. Von daher ist, glaube ich, begrenzt das Publikum, was man damit ansprechen kann. Aber durchaus ist, glaube ich, eine interessante Option, ne? Dass man auch Wissen vermittelt, auf diese Art und Weise.
Ja, wobei der Zeitfaktor halt eine Rolle spielt. Also bei der Marzipan-Bollerwagen-Tour haben die ja schon relativ lange Zeit und wenn man dann im Escape Room mit den 60 Minuten noch irgendwie Wissen vermitteln möchte, wird es schon schwierig, zumal die Spieler ja auch unter Druck stehen eigentlich und wahrscheinlich sich gar nichts merken, wie man es schon sagt.
Wenn wir jetzt mal zu den Zukunftsaussichten kommen, ich habe gerade schon gesagt, Lost in Lübeck, der läuft auch weiterhin so gut, besteht gar kein Grund, da was dran zu ändern. Aber gibt es an eurer Location denn noch Platz für einen weiteren Raum? Oder müsste man dann, wenn man ein neues Konzept hat, müsste man dann einen Raum in den Nacken hauen? Oder wie sehen so eure Zukunftsaussichten aus?
Also erstens, wir haben noch Optionen zum weiteren Ausbau, sind auch aktuell dabei, einen weiteren Raum zu kreieren. Ja, nichtsdestotrotz sind wir aber trotzdem am Überlegen, was ist mit den alten Räumen, ne? Wann müssen die das Zeitliche segnen, wann werden wir die ersetzen und das wird sicherlich auch kommen. Nur, dass wir noch keinen konkreten Plan haben. Wir haben viele Ideen, sag ich mal, viele Möglichkeiten und so weiter zu entwickeln. Und das Einzige, was uns fehlt, ist auch mal die Zeit dafür. Aber ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
Und wo erfahren die Leute, wenn es was Neues bei euch gibt? Im Escape Room News Center auf jeden Fall.
Definitiv sicher.
Ja. So, ihr beiden, wie ist es mit euch? Seid ihr auch leidenschaftliche Vielspieler? Spielt ihr auch weiterhin noch Escape Rooms oder fehlt euch dafür die Zeit?
Wir müssten eigentlich noch viel mehr spielen. Ja, kommen oftmals gar nicht so viel dazu. Wir haben neulich das erste Mal mit unseren Kindern ein Escape Room gespielt. Das fanden wir immer
Das war total
ganz,
toll.
ganz spannend, weil wir sind halt in einem Alter, wo es, da gibt es eigentlich noch nicht so viel Angebot. Ne? Und wir waren in dem Moment, waren wir in Berlin, haben da ein Escape Room gespielt, der direkt auch für Familien oder auch für Kinder direkt ausgeschrieben war. Ne? Ja, solange wie die beiden davon noch erzählt haben, danach hat es offenbar nachhaltige Wirkung gezeigt. Und so, dass wir jetzt eher denken, hey, vielleicht sollten wir das als Familie nochmal nachholen, irgendwo anders. Mal
Unbedingt.
schauen. Ja, also das war ein schönes Erlebnis eigentlich so.
Die Kleine ist halt 9 und wir würden eigentlich, also abgesehen von Damm, würden wir jetzt auch noch nicht mit 9-jährigen Kindern unsere Räume empfehlen. Und das ist so ein bisschen der limitierende Faktor. Also wenn wir irgendwo verreist sind, dann sind wir natürlich eigentlich fast immer als Familie verreist und dann möchten wir auch zusammen was machen, ne? Dass nicht 2 von uns in Escape Room gehen und die anderen 2 irgendwo was anderes machen. Und von daher ist das so ein bisschen aktuell ja der limitierende Faktor. Und wie Thomas sagt, also das war ein echt tolles Erlebnis in Berlin. Und die Kleine hat da auch viele Möglichkeiten gehabt, Sachen zu finden, hat auch Sachen gesehen, die wir gar nicht als Große gesehen haben. Und das war richtig schön. Deswegen warten wir da schon drauf, dass wir noch viel als Familie spielen können.
Ja. Und welcher Anbieter war das in Berlin? War das Cat in the Bag oder welcher Anbieter war das?
Escape Berlin, so heißt der
Escape
Anbieter
Berlin,
direkt.
genau, die heißen direkt Escape Berlin und wir haben den Raum, den
Super Zwerg.
Superzwerg, genau, den Superzwerg haben wir gespielt. Ausgeschrieben als mit der oder als einziger Escape Room mit Rutsche im Raum für Kinder. Mussten tatsächlich die alle rutschen.
Würde ich auch gerne, aber ich will es nicht kaputt machen, deswegen lasse ich das lieber.
Ja, nee, das war ganz witzig. Wir mussten auch tatsächlich zweimal rutschen, weil wir es übersehen haben.
Ich habe aber die Frage gestellt, ob ihr Vielspieler seid oder ob ihr weiter Spieler seid, denn am Ende jedes Interviews kommt ja immer die ominöse Frage nach einem Geheimtipp. Ein Escape Room in Deutschland, der euch beim Spielen besonders gefallen hat, besonders überrascht hat und wo ihr sagt, dieser Raum hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Ihr könnt einen gemeinsam nennen, ihr könnt beide einen nennen, aber auf jeden Fall euer Geheimtipp bitte jetzt.
Wir können ehrlich gesagt keinen konkreten Tipp geben. Ja, es gibt super viele nach unterschiedlicher Ausrichtung, nach Geschmack. Ja.
Obwohl mir der Superzwerg wirklich schon gefallen hat, muss man sagen. Also gerade weil ja eben auch für Kinder gemacht ist und da wirklich Sachen dabei waren, die total witzig waren. Also muss man schon sagen. Und wie Thomas meinte, er blieb lange bei uns im Gedächtnis und wir möchten ja nicht spoilern, aber ein Detail, wenn man das bei uns allen vielen hier aufruft, dann hätten wir sofort einen Ohrwurm von diesem Raum, weil der einfach im
Das ist
Gedächtnis
unser Geheimtipp für Familien
für
einfach.
Familien, ja, auf jeden Fall.
Dann würde ich sagen, den nennen wir ruhig, das ist ja auch dann trotzdem guter Geheimtipp. Den hätte ich auf jeden Fall noch nicht. Ich meine, ich hätte mal 2021 im Rahmen des Raumprofils mal vorgestellt. Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich werde das mal recherchieren. Auf jeden Fall, der Superzwerg ist notiert.
Okay.
So, ihr beiden, ich habe alle 137 Zettel durchgearbeitet. Alle Fragen sind gestellt, alle Fragen sind beantwortet. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Vor allem das Ding mit der Albatros, Weltklasse. Also da vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt fürs Interview und ich wünsche euch weiterhin und eurem Team an beiden Standorten alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis die Tage.
Vielen Dank auch, ne?
Bis dahin.
Jo, ciao.
Ciao. So, das war das aktuelle Interview mit Keyzone in Lübeck. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr schon mal auf der Albatros gespielt habt, alles in die Kommentare rein. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und ihr wisst ja, wo auch immer, abonnieren den Kanal. Ich freue mich. Wir sehen uns. Bis die Tage. Ciao.